Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von
Willkommen.
unserem Saueressig-Podcast Sour Vinegar and Other Flavors.
Wir freuen uns.
Heute zu Gast Dirk Wedderhage. Hallo Dirk, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, hallo Ingo. Vielen Dank
Hi.
für die Einladung. Freue mich sehr, in eurem Kantinengespräch mit dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, glaube ich. Mal gucken, was das gibt.
Nee, ich bin Gast in der Runde, ja.
Ja, Dirk, es ist eine liebgewonnene Tradition, dass der Gast sich kurz selbst vorstellt, um auch zu vermeiden, da irgendwas zu versemmeln. Sag mal ein paar Wörter zu dir. Wer bist du? Was treibt dich an? Was tust du so? Wie verdienst du dein
Dein
Geld und deine
Lebensinhalt.
Lorbeeren?
Ja, deine Lorbeeren, ja.
Schön, mit Lorbeeren fangen wir mal an. Nee, also Dirk Wedderhage, jetzt fast 54 Jahre alt, wohne und arbeite im schönen Munster. Jetzt seit fast über 35 Jahren in der Print-and-Packaging-Branche tätig, seit 8 Jahren als Personalberater und Karriere- und Business-Coach. Mein Thema ist es, Menschen auf die richtigen Positionen zu bringen. Als Personalberater, in meiner Aufgabe als Personalberater, sorge ich dafür, dass Unternehmen und Menschen zusammengebracht werden, die zusammenpassen. Und nicht nur aufgrund ihrer Branchenerfahrung oder ihres CVs, sondern aufgrund ihrer gesamten Persönlichkeit, im Zusammenspiel mit der Unternehmenskultur und mit dem Vorgesetzten und alles, was dazu gehört. Und als Coach begleite ich Menschen in beruflichen Veränderungs- und Entwicklungsprozessen, damit sie in ihrem beruflichen Umfeld stärker, erfolgreicher, besser, schneller in ihrem Potenzial sind. Also
Okay.
mehr Zufriedenheit im beruflichen Umfeld
Oh, das
zu
ist
erreichen.
anzustreben, glaube ich. Ja.
So. Und das ist ja, wenn man jetzt mal in die aktuelle Zeit guckt, New Work, Purpose, sinnstiftende Arbeit. Also es wird ja immer wichtig, war es eigentlich immer zufrieden bei der Arbeit zu sein, aber es wird dann doch für die Generation, die jetzt reinkommt, dann doch wieder noch wichtiger. Und deshalb glaube ich, dass Coaching ein wichtiges Thema für Unternehmen und auch Mitarbeiter und Führungskräfte sein wird, um gegenseitig in der Kraft, im Potenzial, in der Zufriedenheit und somit auch in der bestmöglichen Leistung sind.
Dein Klientel, ist das, du sagst es, bist Personalberater und auch Coach. Sind das hauptsächlich Menschen, die in einer Veränderung sind oder nach Veränderung suchen oder auch wirklich sozusagen im Mandat eines Unternehmens, um wirklich dann ja die richtigen Führungskräfte, die richtigen Teammitglieder zu finden oder dahin zu bringen, wo sie hinwollen?
Beides. Also Schwerpunkt ist sicherlich, dass der Mitarbeiter persönlich als Privatperson zu mir kommt mit seinem Anliegen, mit seiner Situation, mit seiner Herausforderung und an seiner eigenen persönlichen Änderung arbeiten will, weil er vielleicht unzufrieden ist, weil er wechseln möchte, weil er eine berufliche Herausforderung hat. Aber auch, dass Unternehmen, meine Mandanten mich beauftragen. Wir haben jetzt hier einen Mitarbeiter, der soll hier auf eine Führungsposition wachsen. Der hat aber noch nie Führung gemacht. Kannst du ihn vielleicht dabei begleiten, in diese Führungsrolle reinzuwachsen? Oder wir haben einen Mitarbeiter, der ist unzufrieden, den wollen wir aber gerne behalten, den würden wir gerne ein bisschen begleiten, damit er wieder in seine Kraft, in seine Energie, in seine Zufriedenheit reinkommt. Wir wollen das aber extern vergeben, weil es neutral und wertfrei betrachtet werden soll und kannst du ihn begleiten. Also
Halt,
das
halt.
wird immer wichtiger und immer vermehrt angefragt.
Also dann auch, um zu sagen, okay, da ist eine Stelle und ich habe eine Person, die passt da noch nicht hundertprozentig rein und ich helfe der Person einfach, den restlichen Raum auszufüllen mit dem Coaching, mit Informationen, was sie halt vielleicht anders machen oder wie sie sich verbessern könnte. Also die Variante natürlich dann auch.
Genau, exakt.
Was ich mich schon öfter gefragt habe, ich weiß gar nicht, ob es da eine pauschale Antwort zu gibt, wie lange wird man gecoacht? Also ist es immer ja, abhängig
wann
davon?
Wann ist ein Coaching fertig?
Wenn ist ein Coaching fertig oder beziehungsweise erreicht man dann Grad 1 und man kann auch auf Grad 15 hoch? Ist Coaching immer ein weiterführender Prozess, je nachdem, wo man hin möchte, oder kommt es einfach wieder auf die Personen und auf das, was sie erreichen, an, in dem Moment an?
Also Coaching soll ja Hilfe zur Selbsthilfe sein. Und es ist meine Aufgabe, den Coachee durch meine Techniken, durch die Methoden, durch die Fragestellungen zu seiner eigenen Lösung zu bringen. Und am Anfang eines Coachings steht natürlich erstmal die Situation und das Anliegen, wo der Coachee sich befindet. Und irgendwann sagt der Coachee, ach, jetzt bin ich bereit, mir selbst zu helfen, weiter voranzugehen. Mein Problem ist noch nicht gelöst, aber ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Meine Perspektive hat sich geändert, meine Haltung dazu hat sich geändert. Und dann sagt der Coachee, jetzt ist für mich gut, jetzt kann ich alleine laufen. Oder er sagt, nee, ich brauche noch Begleitung. Und das kann von bis gehen. Also ein Coaching kann gerne eine Sitzung sein, wo darüber gesprochen wird und es gibt einen Aha-Effekt. Oder es geht über ein halbes Jahr oder es geht über ein Jahr oder es ist eine dauerhafte Begleitung.
Gibt es auch. Okay. Genau das gleiche schon vorkommt, dass du ein Coach auch, dass du als Coach dann merkst, ich bin hier falsch am Platz, ich kann dem Menschen nicht weiterhelfen oder der Mensch will sich nicht weiterhelfen lassen. Das mag es ja auch sicherlich geben.
Ja, habe ich in der Form ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Aber es ist immer wichtig, dass man von Anfang an mit dem Coachee auch bespricht, dass jeder die Möglichkeit hat, den Prozess für sich abzubrechen, wenn man das Gefühl hat, es geht in die falsche Richtung oder es geht nicht weiter. Oder man rennt sich fest oder es wird zu privat oder es geht in eine Richtung, wo man nicht hin will. Das kann ja immer mal passieren, weil das ist ja vorher nicht vorgegeben. Das ist ja keine Beratung, das ist ein Coaching und das ist erstmal ergebnisoffen, weil man weiß ja nicht, wo es hinläuft. Und dann kann es eben auch sein, dass man irgendwann sagt, also ich kann dir oder Ihnen da jetzt nicht weiterhelfen, weil es vielleicht ein tieferes, vielleicht auch sogar psychologisches Problem gibt, dann bin ich als Coach natürlich auch gehalten, da Abstand von zu nehmen und zu sagen, ich glaube, das Problem liegt tiefer, es könnte ein Psychologe oder was auch immer helfen. Habe ich aber noch nicht gehabt.
Ich meine, da sind wir bei dem Punkt, ich meine, da sprechen wir über Gefühlswelten und da geht es ja wirklich dann um Menschen, die sich verändern wollen und auch wissen wollen, wie muss ich mich verändern und vielleicht auch mal von einem Coach aufzeigen zu lassen, wo habe ich denn eventuell ein, zwei Lücken oder Probleme, an denen ich arbeiten muss. Ich meine, die Person, die dann vor einem sitzt, ich hab da so einen idealen Coach im Kopf. Wie muss ein Coach halt sein, um positiv und mit Optimismus halt voranzugehen und Dinge aufzuzeigen bei Menschen, die sich verändern möchten? Wie ist so ein idealer Coach?
Ja, gibt es einen idealen Coach?
Das ist die Frage, ne? Wahrscheinlich sitzt der vor uns, Christian.
Genau. Ne, also aus meiner Sicht, was muss
ein Coach? Wir wollten keinen Werbeblock machen, ne? Ja.
Nein. Sales machen wir später. Ich glaube, dass man vom Grundsatz her erstmal als Coach unheimlich gut zuhören muss. Sich selbst zurücknehmen muss. Also eine Coaching-Session, wo der Coach mehr spricht als der Coachee, ist, glaube ich, keine gute Sache, weil ich glaube, dann ist man eher im Beraten, im Überstülpen der eigenen Meinung auf den Coachee.
Ja, genau.
Also sich zurücknehmen und zuhören, zwischen den Zeilen lesen, Fragen stellen, Interesse am Anliegen, am Menschen haben und empathisch zu sein und wahrscheinlich auch ein gewisses Maß an eigener Lebenserfahrung und eigener Krisenbewältigung schon hinter sich zu haben, um aus verschiedenen Situationen auch selbst was rausgezogen zu haben, um vielleicht auch mal dem Coachee Perspektivwechsel, das eigene Verhalten zu spiegeln, aus der eigenen Erfahrung heraus, ohne mit der eigenen Meinung zu kommen, sondern einfach nur, um eine andere Option darzulegen. Ich glaube, das sind die Elemente, die einen guten Coach ausmachen.
Okay. Was hat dich dazu gebracht, als Coach zu arbeiten? Du bist ja nicht auf die Welt gekommen oder hast dein Berufsleben damit gestartet, ich möchte gerne Coach werden.
Ich möchte Coach werden, im Kindergarten ja, schon.
Irgendwie das, wie soll ich sagen?
Also, man entscheidet sich dafür,
ich bin ja auf
die Welt gekommen. Nicht irgendwie, oder warst du Fußballcoach? Und nein, Quatsch.
Nee, also davon war ich wirklich weit entfernt. Also ich und Fußball, nein, geht nicht. Keine gute Idee. Ja, ich bin in meiner beruflichen Laufbahn, in meiner Industrielaufbahn an zwei Punkte geraten, die für mich nicht gut waren. Ich bin in Unternehmen in Positionen gewesen, die nicht zu mir gepasst haben. Beim letzten Mal sogar in eine toxische und fast zersetzende Unternehmenskultur. Und da musste ich raus, da habe ich selber gekündigt und habe mir dann auch einen Coach genommen und habe mir dann zusammen mit dem Coach überlegt, was willst du eigentlich wirklich? Das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht und ich wollte das, was ich vorher erlebt habe, unbedingt nicht wieder erleben. Und ich wollte anderen helfen, dass sie nicht das erleben mussten, was ich erlebt habe, und habe dann gedacht, was ist das denn? Und da kommen wir eigentlich wieder zu meinem Antrieb und zu meinem Thema, also Menschen dabei zu helfen, die Position und das Unternehmen zu finden, was wirklich auf sie passt. Und da habe ich, glaube ich, ein Gespür entwickelt durch diese zwei Lebensepisoden, worauf ich achten muss, dass man das nicht wieder macht. Aber jetzt sage ich halt anderen Coaches und Kandidaten, worauf sie eventuell achten müssen und welche Fragen sie stellen müssen und was wichtig ist bei der Auswahl der nächsten Aufgabe oder im Unternehmen oder welche Position oder wohin auch immer sie beruflich wachsen wollen.
Wenn jetzt so aus dem täglichen Alltag, ich meine, gibt es da Indikatoren, dass man weiß, okay, da wäre jetzt ein Coaching für mich gut? Oder wie merke ich, dass ich Hilfe brauche, ist vielleicht falsch, aber dass man mitbekommt,
also okay, da ich, nutze ob ich einen Coach brauche oder ob ich eine Weiterbildung brauche.
Ja, weißt ja, du, sowas.
Bin ich nur einfach, stehe ich, weil ich komme nicht weiter, weil ich, weiß ich nicht, mir
Wissen fehlt oder
mir Wissen fehlt ja. Oder mir, genau, oder mir ein Coach fehlt, also mich in meiner Weiterentwicklung weiterbringt.
Also ich stelle mir einfach die Frage, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich weiterentwickeln, beziehungsweise wenn eine Person sagt, ich komme halt vielleicht nicht weiter im Betrieb, ich möchte was anderes machen, dann sucht man natürlich bei sich und im Betrieb, was müsste man tun? Und da stelle ich mir die Frage, wie merkt man, vielleicht gibt es da Zeichen für, dass man sagt, okay, da wäre jetzt ein Coaching für mich gut.
Naja, also ich glaube, das ist auch die eigene Erfahrung, wenn man aus eigener Kraft nicht mehr weiß, in welche Richtung man steuern möchte.
Okay, ja.
Und wenn man spricht mit Freunden, man spricht mit dem Vorgesetzten, was ist wichtig für mich, was ist richtig für mich, aber man ist so hin und her gerissen und man fühlt sich wie in so einer Sackgasse und denkt so, wie komme ich denn jetzt aus dieser Situation heraus? Will ich denn diesen Job noch machen oder will ich Führungskraft oder nicht? Soll ich das tun oder soll ich das nicht? Das ist wahrscheinlich so ein Hin und Her. Und wenn man in diese Situation gerät und man vielleicht das Gefühl hat, dass der Vorgesetzte vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner ist, weil er ja im Sinne des Unternehmens handelt und auch vorgesetzt ist, dann wäre es wahrscheinlich besser, sich von außen Hilfe zu nehmen, wie man ja auch bei Zahnschmerzen zum Zahnarzt geht.
Korrekt.
In den meisten Fällen.
In den meisten Fällen.
Und da ist, wenn ich das so sagen darf, was mich so in diesen Tagen so ein bisschen auch umtreibt, durch verschiedene Beiträge, die man so liest oder schon seit längerem umtreibt. Es gibt ja immer wieder die Führungskraft, die auch coacht. Oder das coachende Führen. Oder
Ja.
Führungskräfte, die in den neuen Kontext von New Work und so weiter gar nicht mehr führen wollen, sondern nur noch coachen oder das nur noch coachen nennen. Also darin steckt für mich eine große Gefahr, weil das ist ein Spannungsfeld, was für alle Seiten relativ schlecht enden kann. Weil ich glaube, dass Führen und Coachen zwei verschiedene Dinge sind. Und dass eine Führungskraft nicht nur ausschließlich coachen darf, weil sie ja Führungskraft ist.
Da fällt mir jetzt gerade ein, ich meine, ich habe mich, ich glaube, im vergangenen Jahr viel mit Agile Leadership beschäftigt. Und in dem Kontext, jetzt wo du sagst, wird auch immer gesagt, okay, da gibt es verschiedene Methoden, Entschuldigung, zu sagen, okay, dann Coach oder also Coaching oder Mentoring. Also ich meine, das wird da, wo du das gerade sagst, fiel mir das auch ein. Das waren Punkte, wo ein agiler Leader sagen muss, okay, ich gebe die Agilität ins Team zurück, ich gebe dir Agilität und dann lasse ich die durch mein aktives Coachen oder aktives Mentoring halt die Dinge eigenständig erledigen. Ich meine, das fällt mir jetzt nur gerade ein, ich meine, dass du jetzt sagst, okay, jemand soll führen und oder coachen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht, weil ich glaube, da hast du auch ein bisschen mehr Erfahrung als ich, aber es ist jetzt ein interessanter Punkt, der mir jetzt gerade so einfällt, wo man natürlich jetzt sagt, ein Vorgesetzter, ein Leader soll halt auch coachen. Nur wo du jetzt so sagst, da hast du natürlich andere Expertise und andere Schulungen gemacht, um das richtig zu können.
Ich glaube, das ist sicherlich auch abhängig, in welchem, was für ein Umfeld du bist, in dem Beruf.
Ja, das ist natürlich klar.
Welcher,
ja, ja.
Also,
ja, ich finde, das ist, ich meine, das Christian, was du da sagst mit der Vorgesetzte soll auch coachen und soll auch Mentor sein.
Ja.
Das soll er im besten Falle natürlich auch und das war er im optimalen Führungsverhalten natürlich immer schon, außer in einem hierarchischen, extrem autoritären Führungsstil. Aber eine gute Führungskraft hat immer auch einen coachenden, unterstützenden, stärkenden und auch ist auch immer Mentor seiner Mitarbeiter.
Ja.
Aber ich finde, wichtig ist, dass man weiß, wann man was tut. Wann bin ich als Führungskraft also in meinem Mentoring und wann bin ich vielleicht im Coaching und wann muss ich auch mal wirklich zurücktreten oder übertreten und sagen, jetzt muss ich aber wieder führen, entscheiden, vielleicht auch die Richtung vorgeben, was ja eben auch eine Führungskraft tun soll und muss. Und dazwischen zu unterscheiden ist, glaube ich, ganz wichtig, wann mache ich was, weil sonst verwischt sich das und das ist weder für die Führungskraft noch für den Mitarbeiter richtig, weil wenn der Mitarbeiter denkt, ich werde hier nur noch gecoacht, dann verwischen sich, glaube ich, die Verantwortlichkeiten.
Ist halt auch immer die Frage, ja, komplett bei dir. Es gibt halt ja auch, ich meine, das wissen wir alle, es gibt halt die Personen, die halt wirklich eine Weisung brauchen, in welche Richtung. Es gibt die Leute, die besser mit dem Coaching klarkommen. Es gibt die Leute, die wirklich gut mit Mentoring umgehen können. Ich glaube, es kommt auch immer auf die Person an, mit denen man spricht. Und ich meine, guter Punkt von dir, Dirk, zu sagen, man muss halt sich bewusst machen, in welcher Situation ist was vonnöten und wann bewege ich mich von A nach B und nach C.
Vielleicht da nochmal ein Punkt dazu. Coaching soll ja in einem neutralen, vertrauensvollen Rahmen eine Möglichkeit zur Reflexion der Situation bieten. Und wichtig dabei ist, dass ja der Coach eine neutrale Position einnimmt und eine wertfreie Position einnimmt, um den Coachee zu seiner eigenen Lösung zu bringen. Wenn der Vorgesetzte coacht im eigentlichen Sinne, also im heutigen Coaching-Sinne, dann muss er auch diese neutrale Position einnehmen. Und das, dann steht er ja selber im Konflikt, im Spannungsfeld.
Schwierig, ne? Genau. Der
ist ja
das Coaching und du willst aber trotzdem einen Einfluss nehmen oder
ja,
eine, hast eine Richtung.
Der ist Unternehmensziel verpflichtet.
Ja, ja.
Und muss sich anschließend gleichzeitig er muss sich gleichzeitig um die Belange und Interessen und Bedürfnisse des Mitarbeiters kümmern. Das muss er natürlich als Führungskraft auch, aber das ist eine andere Rolle. Und deshalb muss man wissen, was man da tut und wann es vielleicht besser ist, aus seiner Führungs-Coaching-Rolle rauszugehen und dem Mitarbeiter zu sagen, ich glaube, du brauchst einen externen Coach. Oder dem Mitarbeiter überhaupt die Möglichkeit anbieten, das zu tun.
Bin ich bei dir, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist natürlich ein aktiver, also wenn man die Rolle wechselt, sollte man sich halt darüber bewusst sein, was man da tut. Und ja, wenn man merkt, okay, da stößt man eventuell an seine Grenzen und da wäre halt vielleicht Hilfe von extern nötig, muss man das natürlich in Erwägung ziehen. Weil da möchte man natürlich auch, dass der Mitarbeiter sich ja entwickelt, um es ganz kurz und knapp zu sagen, logischerweise.
Ja, ich glaube, das Feld ist, wie soll ich sagen, oder groß und riesig weit. Oder groß genau. Und weit, ja. Also das ist schon, ja, ich glaube, wir könnten Stunden quatschen darüber, weil wir vielleicht auch alle die ein oder andere, wie soll ich sagen, auch Erfahrungen in unserem Berufsleben gemacht haben. Also ich habe da schon die eine oder andere Situation, die man dann so zurückspiegeln kann. Mhm. Ja, interessant. Man merkt, dass du, dass es, ich glaube, du hast deine Passion gefunden. Es macht den Eindruck, dass du das mit viel Herzblut und viel Engagement machst, was du da tust und fundiertes Wissen aufgebaut hast und auch.
Wenn man genau aus der Erfahrung heraus, dass man vielleicht eine negative Erfahrung gemacht hat und hat gesehen, okay, da waren zwei Schnitzer bei mir in den Betrieben, in denen ich war, und da hat mir halt nur ein harter Cut geholfen, beziehungsweise ein Wechsel in dem, was ich tue vom Berufsleben, ist und dann am Ende nochmal da anzukommen, dass man glücklich ist darüber, was man tut, ist natürlich auch sehr schön. Und ich glaube, das macht auch einiges mit dir. Und wo du dann sagst, das mache ich gerne, das liebe ich, was ich da tue. Und das merkt man.
Ja. Wahrscheinlich auch cool zu sehen, wie sich manche deiner Coaches dann auch weiterentwickeln können. Ne? Oder sagen, okay, das hat gut funktioniert. Der ist irgendwie von da aus nochmal, sei es im Unternehmen, sei es in einem anderen Unternehmen, vielleicht cool durchgestartet oder hat was ganz anderes gemacht, hat zumindest seinen Weg gefunden.
Ja, das ist sicherlich Genugtuung und Bestätigung für die Arbeit, wenn das so passiert und der eigene und der Coachee wieder in die eigene Kraft und ins Potenzial kommt und sagt, ja Mensch, ich war so in meinem Hamsterrad, ich bin da alleine nicht rausgekommen, aber jetzt habe ich das und das mit meinem Vorgesetzten gesprochen und jetzt habe ich die Aufgabe bekommen, die passt jetzt endlich zu mir, zu meinen Kompetenzen, zu dem, was ich immer machen wollte oder was auch immer. Es heißt ja nicht, dass ich das Unternehmen verlassen muss, wenn ich unzufrieden bin. Es ist ja erstmal wichtig zu gucken, was gibt es denn an Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, um vielleicht eine Veränderung herbeizuführen, dass ich im Unternehmen bleiben kann. Und das ist ja auch das Wichtige, glaube ich, weswegen ich glaube.
Ich selbst darf das jetzt nicht kommentieren aus meiner persönlichen Situation heraus.
Es ist, also deswegen glaube ich auch, dass Coaching für Mitarbeiter und für Unternehmen extrem wichtig werden wird und schon ist, in dieser sich extrem stark verändernden, rasant verändernden Arbeitswelt durch Digitalisierung, durch Transformation der Industrie, durch New Work, oh ja, durch Veränderung der Arbeitsstrukturen, Organisationsstrukturen, ist so viel Herausforderung, so viel Veränderung da, dass es wichtig ist, dass Menschen die Möglichkeit erhalten, sich durch Coaching selbst zu hinterfragen, zu reflektieren, eine Möglichkeit erhalten, sich selbst zu helfen oder auch Unternehmen es benutzen, auch als, ich sag mal, Mitarbeiter-Benefit, weil als Unternehmen kann ich damit ja auch punkten, indem ich sage, bei uns kriegst du ein Coaching, wenn du es brauchst, du kannst dich melden und wir stellen dir einen externen Coach zur Verfügung oder vielleicht einen internen aus dem HR-Bereich, kann ja auch sein, der dann eben die neutrale Position einnehmen kann, dass man den Mitarbeiter eben auch wieder in sein Potenzial heben kann und behalten kann, weil in Zeiten von Arbeitermangel muss man ja doch dafür sorgen, dass der Mitarbeiter möglichst lange im Unternehmen bleibt. Weil wer weiß, wann ich die Stelle dann wieder besetzen kann.
Ja.
Wenn er denn dann geht und unzufrieden ist.
Ich meine, du hast es gesagt, die vergangenen Corona-Jahre, wo viel halt sich geändert hat, auch in Kommunikation, Digitalisierung wurde ein bisschen geschärfter. Und ja, man sieht, dass viel transformiert werden muss. Und da sind wir bei dem Punkt, dass man dann arbeiten muss. Das sagtest du halt, dass Mitarbeiter vielleicht neue Rollen, neue Ideen mittragen und dadurch die Transformation im Unternehmen halt auch für sich selber vollziehen können. Und da wird natürlich ein Coach in irgendeiner Weise auch passen, wenn ich das sagen kann.
Ja, ja, weil die Herausforderungen
passend, werden ja nicht. Ich habe hier eine Frage.
Du hast eine Frage.
Entschuldigung, Dirk, mach mal weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, die Herausforderungen wären ja nicht kleiner, die wären ja größer. Also.
Ja, ja, genau. Also, sagt ich hört sich auf.
Unsere Rollen verändern sich so schnell. Ganze Branchen werden umgeschmissen und verändern sich. Geschäftsfelder ändern sich, Märkte verändern sich, Prozesse verändern sich. Und da muss man als Mitarbeiter ja erstmal auch mitkommen. Und wenn man das dann aus eigener Kraft nicht mehr schafft und denkt so, oh Gott, wie soll ich jetzt hier noch mitkommen? Und das Unternehmen bietet einem dann die Möglichkeit an, da kann ich mir Hilfe, da kann ich mir Rat, da kann ich eine Reflexion, da ist ein neutraler Raum, da kann ich mich reinbegeben. Das ist doch super. Also zumindest die Möglichkeit zu haben.
Und ich glaube, das ist sicherlich ein Thema, mit dem man sich als Unternehmen, als Führungskraft für seine Mitarbeiter sicherlich auch enger mit befassen sollte. Enger mit befassen ist ein gutes Stichwort, was ich mir selbst gegeben habe.
Was kommt denn jetzt?
Wir befassen uns in diesem Podcast auch immer gerne mit kleinen Geschichten zu Betriebskantinen.
Wo wir gerade auch wieder sitzen. Es ist immer ganz schön, in der Kantine zu sitzen, wenn keine Leute mehr da sind, sonst ist es ein bisschen lauter, aber so zu unserer Stunde, wie wir aufnehmen, ist das immer ganz gut.
Ja. Dirk, du hast gesagt, du hast auch sicherlich auch in der Industrie gearbeitet, vielleicht auch Unternehmen besucht. Wir fragen immer unsere Gäste, ob sie nicht eine kleine illustre Geschichte haben zu
Anekdote,
was passiert ist in einem Geschäftsessen, in einer Betriebskantine. Hast du was du mit der Welt da draußen teilen möchtest?
Der Welt da draußen ist auch gut. Also wir nehmen auch gerne peinliche Sachen, ist gar kein Thema. Also die nehmen wir auch vorzüglich. Also Dirk, wenn... Ich weiß gar nicht, wie ich meine Geschichte, unsere Geschichten, ich meine, erzählen wir erst am Ende, ne? Also am Ende von 32 Folgen.
Jetzt muss ich wirklich in mich gehen und überlegen. Natürlich gibt es Kantinengeschichten, weil ich natürlich in Unternehmen beschäftigt war, wo es Kantinen unterschiedlicher Güte gab.
Also Weihnachtsfeiergeschichten sollen nicht erzählt werden. Die sind meistens zu schlüpfrig, dass wir sie rausschneiden müssen.
Nee, das nicht. Schlüpfrig. Aber ich erinnere da eine Geschichte, da war ich bei meinem Arbeitgeber, ich habe ja mal bei Philip Morris in der Schweiz gearbeitet, in Lausanne. Und da gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr, gab es die Tradition, ich glaube, das war im Herbst, wenn ich das richtig erinnere, die Tradition, dass man sich ein Käsefondue buchen konnte in der Kantine. Und da wurden Mittagsslots vergeben, da konnte man sich mit Kollegen zum Achtertisch oder zum Zehnertisch oder zum Sechsertisch verabreden und dann kriegte man ein Fondue auf dem Freitagmittag serviert, ein Käsefondue.
Okay.
Und bin gespannt. Das wurde dann in der Runde genüsslich verspeist und wer schon mal ein Käsefondue gegessen hat, weiß, dass man das eigentlich nur in der Verbindung mit entweder Tee oder mit ein bisschen Alkohol ordentlich verarbeiten kann.
Jetzt kommt's.
Und das
Tee gab's nicht.
Tee war aus. Und das wurde mit Weißwein kredenzt auf dem Freitagmittag und es blieb dann bei den anderthalb Stunden Slot, den man da gebucht hatte, blieb es dann nicht. Und das, ich will nicht sagen, es ist ausgeartet, aber es war ein lustiges Ende.
Das glaube ich. Hoffentlich inklusive der liebgewonnenen Tradition bei Käsefondue, dass wenn an das Brot reinfällt, man einen Kirschwasser trinken muss.
Ist das so?
So kenne ich das aus meiner Schweizer Zeit, ja. Das hat aber vielleicht auch mit den trinkenden Freunden zu tun gehabt, mit denen
ich zu tun hatte. Da kann ich nicht, das kommentiere ich jetzt nicht.
Das war bestimmt in der Deutschschweiz, oder?
Ja, sicher, doch.
Nee, also die harten Drogen wurden dann doch nicht in der Kantine gereicht. Da blieb es bei dem Weißwein, der klassisch dazu gereicht wird, natürlich vom Genfer See und Aber es war trotzdem dann ein lustiger Nachmittag, der dann doch irgendwann
vollständig. Christian, sollten wir uns notieren und sollten wir hier unseren Kantinenbetreiber
umsetzen,
vielleicht auch mal genau als Tipp auf die Speisekarte zu nehmen.
Nehmen wir dann deine Kirschwasser Brotgeschichte mit rein, oder?
Ja, ich
weiß auch, das ist wahrscheinlich
schwierig.
Ja. Ja, ich meine, wer das schon mal mitgemacht hat, der weiß, dass man danach eigentlich gar nicht mehr, also
nein,
selbst
genau,
wenn man nicht Alkohol, man kann danach nicht mehr arbeiten, weil man ist so vollgefressen.
Ja.
Ich sag das
mal so. Käseklumpen im Bauch will verdaut werden.
Ja.
Ja. Ich glaube, ich hatte noch nie Käsefondue. Das
wäre nicht mal.
Nee, ja, Entschuldigung.
Nee, ist ein,
also ist vielleicht so eine Essenslücke, die ich füllen müsse. Kantine, ja, sag ich dir nur. Kantine.
Ja. Ja, cool. An dieser Stelle, Dirk, danke, dass du da warst oder da bist.
Sehr schön, es war schön, mit dir drüber zu sprechen. Und ich glaube, da ist viel Herzblut von dir mit dabei.
Ja, nicht nur beim Käsefondue.
Nicht nur beim Käsefondue. wie immer werden wir in den Shownotes auch nochmal Dirk erwähnen. Also wir setzen dich nochmal rein, beziehungsweise wir nennen dich da auch, weil einmal warst du unser Gast und zweitens ist ja auch, dass wir sagen wollen, oder wenn jemand mit dir sich vernetzen möchte, dann möchten wir das natürlich auch möglich machen.
Mhm. Ich danke für den lebhaften Austausch. Hat Spaß gemacht.
Danke, sehr gerne.
Uns auch.
Und an dieser Stelle nochmal, wie gesagt, Dankeschön und alles Gute dir.
Alles und Gute und auf
hoffentlich dann weiterhin viele interessante Coaches.
Vielen Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute und Grüße in die Fredener Kantine.
Ja. Werden wir ausrichten.
Danke dir. Also, tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.